Okay, dann machen wir weiter mit dem Meer, jetzt im Neuen Testament, wie das aufgegriffen wird. Und das haben wir in Offenbarung hier, Kapitel 4, Vers 6. Johannes wird in Kapitel 4, Vers 1 und 2 in den Himmel gebeten und dann sieht er Gottes Thron und er sieht danach auch dieses hier in Vers 6. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron vier Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das sind jetzt wieder die vier lebendigen Wesen aus Hesekiel 1, die bei Hesekiel auch Cherubim genannt werden. Und ihr seht hier, das ist interessant, dass das Meer, also dieses Meer, das so Kristallen, Gläsern aussieht, das ist direkt beim Thron. Also das ist ein Teil praktisch, wenn man sich das jetzt vorstellt, als Gottes Palast oder Gegenwart. Und dann hat man direkt in der Nähe vom Thron hat man dieses Meer. Und wenn man Kapitel 15 vergleicht, dann merkt man, das ist praktisch der Ankunftspunkt. Also wenn wir an Meer denken, als in der deutschen Sprache, dann denken wir oft eben an die großen Meere. Das Wort muss das nicht beinhalten. Zum Beispiel, was wir den See von Galiläa nennen, der wird auch Meer genannt. Also auch Binnenseen, die groß sind, können so genannt werden. Und es sagt nichts darüber aus, ob das Salzwasser oder Süßwasser ist, das Wort, sondern das ist einfach normalerweise ein Wort eben für Wasser. Und wenn es ein bisschen größer ist, dann ist es halt eben, kann man sagen, auch im deutschen Land Meer. Danke. Genau so, ja. Und wenn man Kapitel 15 dazu vergleicht, ich habe jetzt Schlachter genommen, wegen der Übersetzung, die passte mir dort da besser. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt. Und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meere und hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und des Lammes. Also das ist dasselbe Meer wie in Kapitel 4. Also man muss sich das vorstellen, der Thron Gottes ist direkt dort. Und wenn man sich überlegt, wie sind die da hingekommen, dann ist das Motiv von 2. Mose 14 und 15, der Durchzug durchs Schilfmeer. Und das war der Durchzug von der Sklaverei Ägyptens in die Freiheit. Und die Ägypter sind dann dort ersoffen und die konnten das andere Ufer nicht erreichen. Gott hat sie nicht gelassen. Und das ist also auch hier so, wenn ihr seht, direkt bei dem Thron Gottes sind die vier Cherubim mit den Augen und so weiter, die lassen keinen hin in die Gegenwart Gottes, der da nicht hin darf. Aber das ist praktisch unser Zugangsort zu Gott. Wenn wir da ankommen bei Gott, dann machen wir praktisch eine, in Anführungsstrichen, Seereise aus dieser Welt in jene Welt. Und die Leute sind durch das Meer durchgekommen zu Gott und sie haben den Sieg über das Tier und sein Bild und die Zahl seines Namens erlangt, wahrscheinlich indem sie Jesus mehr geliebt haben als ihr eigenes Leben. Wahrscheinlich sind das Märtyrer, die umgebracht worden sind. Bei Kapitel 13 wird das gesagt, da wird gesagt, dem Tier wurde gegeben, dass er auch die Heiligen besiegte. Und das ist halt der äußere Sieg, weil die kamen entweder ins Gefängnis oder wurden geköpft. Und hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Und dann haben sie diese Geduld, diese Leidensbereitschaft, Geduld als Leidensbereitschaft erwiesen und sie sind ins Gefängnis gegangen und sie haben sich nicht gebeugt, sie haben diesen Menschen, diesen Tyrannen nicht als Gottheit angebetet. Und das ist ein tolles Bild, ja, dass du überlegst, das ist die Rettung im Alten Testament durch das Blut des Passahlammes, wurde die Erstgeburt gerettet und dann geht es durch Schilfmeer in die Freiheit und ins verheißene Land. Und das Bild ist hier da und die Leute sind total überzeugt. Sie singen das Lied Und ich finde das cool, das passt so gut zu dem Meer im Tempel Salomos. Ja? Ihr erinnert euch, der Priester, immer wenn er in die Gegenwart Gottes will, muss sich waschen. Ne? Bei der Stiftshütte ist halt ein kleines Bassin, das heißt nicht mehr, das würde nicht passen, aber beim Tempel Salomos, bei der Stiftshütte war ja das Problem, die müssen alles tragen, die müssen alle, am Ende 40 Jahre lang mussten die alles tragen, das ist viel. Das Meer von Salomo hätte man nicht tragen können, ja. Und deswegen gab die Tempelsache, der Tempelbau, gab die Chance, praktisch die Symbolik zu vertiefen. Und jetzt merkt man, der Weg zum Wasser ist der Weg zu Gott. Der Weg durchs Meer ist der Weg zu Gott. Und das merkt man hier in der Offenbarung, wo man praktisch durch die Vision von Johannes sieht, was bedeutet das eigentlich? Immer wenn die zum Wasser gegangen sind, haben sie praktisch die Reinigung erlebt, durchs Wasser zu Gott zu kommen. Und das, was angekommen ist, ist ein gereinigter Mensch, der 100% rein ist. Und deswegen ist es ein tolles Bild. Und ihr seht, ich denke, hier ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt. Oft ist, wenn Gott kommt, sich offenbart, bei den Gotteserscheinungen, da ist oft Feuer dabei. Also könnt ihr selber checken. Entweder von ihm her zu uns oder von uns zu ihm. Der Elia geht in den Himmel in einem feurigen Wagen. Gott erscheint oft in Zusammenhang mit Feuer oder er selber sieht aus wie brennend Feuer, wie die Beine oder so wie glühendes Erz. Also das ist wie im Ofen, ja. Und deswegen passt das zum gläsernen Meer, dass das nicht nur sozusagen so ein, das ist nicht ein harmloses Meer. Da ist Feuer drin. Und ich glaube, das ist praktisch die Ansammlung des Heiligen Geistes. Jesus tauft ja im Heiligen Geist und mit Feuer. Der Geist wird auch als Wasser gesehen. Und es geht praktisch um die Veränderung von dieser Welt in die himmlische Welt. Es geht um das Christus ähnlicher werden. Und die Taufe im Heiligen Geist ist eine Taufe, die uns einem Wasser aussetzt, das uns zutiefst verändert. Es geht um Heiligung, um Reinigung, es geht auch um Köstliches. Wir werden nachher sehen, dass das Wasser nicht nur Wasser der Reinigung ist, sondern auch Wasser des Lebens. Wer das Wasser trinkt, hat ewiges Leben. Die Ezekiel 36, 24, denn ich will euch aus den Völkern herausholen und wieder in euer Land bringen und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ich würde dieses Kapitel 36 mit dem neuen Herzen und dem Wasser, das da erwähnt ist, und dem Geist, der erwähnt ist, würde ich verbinden mit Kapitel 47. Den Fluss gucken wir uns gleich an. Da ist ein Fluss. Und deswegen würde ich sagen, das Wasser, das reine Wasser, das hier reinigt, ist das himmlische Wasser. Das ist das Wasser des Heiligen Geistes. Deswegen kann es auch so große Wunder tun. Im Hebräer 9 wird mal gesagt, Hebräer 8 und 9, sie dienen halt dem Abbild des Himmlischen. Und die haben das irdische H2O gehabt, aber damit man vor Gott kommt, braucht man das himmlische H2O. Dann braucht man das Wasser des Lebens. Das heißt, so verstehe ich auch die Taufe mit Wasser als ein Akt in dieser Welt, dass wir sichtbar darstellen können, was ansonsten immer unsichtbar bleiben würde. Ich glaube, die eigentliche Taufe ist die Taufe mit dem Heiligen Geist und da gibt es nur einen Täufer, der das macht, Jesus. Und das heißt, diese auch Thematik von Wasser als reinigendes Mittel und die Thematik von Wasser als Wasser des Lebens, lebensspendendes Mittel, diese beiden Elemente sind im Alten Testament stark da und die vereinigen sich in dem Gedanken, in Hesekiel 47 und auch an anderen Stellen, dass es bei Gott einen Fluss gibt. Also Gott hat einen eigenen Strom. Psalm 36, im Psalm Davids, zweite Hälfte bis zum Ende, kommt dieser Strom vor und Gott als Gastgeber, tränkt die Gäste mit Wonne wie mit einem Strom. Das ist genau der Paradiesstrom. Da kommt auch das Wort Eden im Plural vor für dieses mit Wonne, also diese Köstlichkeit wird das zum Teil übersetzt. Und deswegen ist hier, merkt ihr, Gott bringt sie waren in Götzen verfallen, sie haben Götzendienst begangen, sie waren schlecht, sie waren bunt gebrochen. Wie kriegt Gott die wieder zurecht? Ja, er sprengt einfach das Wasser auf sie. Er sprengt das Wasser auf sie und sie sind rein. Götzendienst, futsch. Steinernes Herz. Das ist der Ungehorsam gegen Gott. Ja, ich will nicht und ich will die Götzen und ich will nicht den Herrn und der Herr hilft sowieso nicht und was weiß ich, ja. Das sind Unbekehrte, ja. Unbekehrte Herzen. Die wollen Gott überhaupt nicht. Und dieses Wasser ist ein Wunderwasser. Gott sprengt das Wasser auf sie und er bekehrt sie. Er nimmt in einer Herzoperation das steinerne Herz raus und mit diesem Wasser verwandelt er sie in Leute mit einem fleischernen Herz. Ist es nicht cool? Und das ist die Wiedergeburt von Johannes 3. Als Jesus mit Nikodemus redet, sagt er, du bist Lehrer Israels und weißt das nicht? In Klammern, es gibt gewisse Bibelstellen, die sagen genau das, was ich dir sage. Ja? Zum Beispiel hat der Herr wahrscheinlich Hesekiel 36 mal. Hier hast du Wasser und hier hast du Geist in einem Text. Und das ist genau das, was er sagt. Geboren aus Wasser und Geist. Und wahrscheinlich meint er, geboren aus Wasser, ich meine Geist, den Geist Gottes. Nicht nur H2O, weil hier geht es um eine Veränderung, nicht des Körpers, der äußerlichen Reinheit, sondern der inneren Reinheit. Und dieses Wasser ist das Wunderwasser, das Gott schenkt. Das Wasser in Gottes Gegenwart. Jetzt kommen wir praktisch, nachdem wir die Reinigung vollendet haben mit Hesekiel 36, weil dort kam das Stichwort Reinigung, kommen wir zum selben Thema Wasser unter dem Aspekt des Lebensschenkenden. Der Planet Erde ist deswegen bewohnbar für Tiere und für Pflanzen, weil hier Wasser ist. Ohne Wasser kein Leben. Das ist also auch naturwissenschaftlich sozusagen so. Und so war es auch im Garten Eden. Gott macht das Paradies und es geht aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern und teilt sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila. Der zweite heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch, das wäre also Äthiopien oder Sudan. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Also der Strom im Paradies war so gewaltig, dass diese späteren Flüsse praktisch davon gespeist worden. Der eine Riesenstrom im Paradies. Kann man sich natürlich fragen, warum für zwei Leute so ein Aufwand? Ja. Aber da wird auch gesagt, dass es der Herr hat noch nicht regnen lassen. Das heißt, die Wasserversorgung im Garten Eden, die dann letztlich auch den Planeten Erden versorgt mit, also jedenfalls weite Bereiche des Planeten Erde. Ich würde denen zustimmen, dass wahrscheinlich die Kontinente damals noch zusammenhingen. Es gibt ja eine Theorie von Pangea, dass es eine Zeit gab, man kann die Kontinente nehmen und ziemlich gut zusammenschieben. Ja. Und dass das mal ein zusammenhängendes großes Ganzes war. Vielleicht war das der Fall. Aber das ist jetzt ein Seitenthema. Auf jeden Fall wird hier vorausgesetzt, in der vorsintflutlichen Welt gab es praktisch einen Fluss und der hat diese berühmten anderen Flüsse gespeist, so riesig war das. Und wenn ich das mit Hesekiel 28 verbinde, im 1. Mose 2 steht nicht deutlich drin, dass das auf dem Berg war, das Paradies. Aber in Hesekiel wird vom Paradies Eden, im Garten Eden gesprochen, da wird vom Berg geredet. Also das würde auch passen, normalerweise fließen Flüsse immer von oben nach unten. Du brauchst immer eine Neigung. Und wenn du einen Riesenstrom hast, der vier andere Ströme hervorbringt, dann muss das ziemliches Potenzial sein. Und du Menschenkind, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm, so spricht Gott der Herr, du warst ein vollendet gestaltetes Siegel, voller Weisheit und über die Maßen schön. In Eden warst du, im Garten Gottes. Geschmückt mit Edelstein jeder Art. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub. Auf dem heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel, bis an dir Missetat gefunden wurde. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes. Es geht mir jetzt nicht um den König von Tyrus und was das bedeutet, sondern es geht mir nur darum, dass hier das Paradies, der Garten Eden, als Garten Gottes bezeichnet wird und dass es gelegen war auf dem heiligen Berg und dass der Berg Gottes ist. Merkt ihr? Deswegen ist Jerusalem praktisch das wiedergegebene Paradies, der Berg Gottes, der zugänglich war für Israel. Man hat den Garten, man hat den Berg und man hat den Berg Gottes. Also das ist ziemlich deutlich. Und deswegen kann man sagen, dieser Riesenstrom war eben, offensichtlich waren das Quellen, die oben waren und die strömten dann runter, teilten sich irgendwo in vier Teile und das waren dann Euphrat, Tigris und der Fluss für Kusch. Das Wasser in der Gottes Gegenwart wird aufgegriffen in Hesekiel 47 und weil das so schön ist, habe ich mir gedacht, gucken wir uns das jetzt an, weil das wird in Offenbarung aufgegriffen und dann auch gedeutet. Hesekiel ist ziemlich am Ende seines Buches angelangt, Kapitel 47, dann kommt 48, dann ist Schluss. Das gehört also zum Finale. Und jetzt erlebt er Folgendes in seiner tollen Vision, die schon über viele Kapitel geht. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten. Also führte mich wieder, das ist Kapitel 40 folgende, kriegt er den Tempel in der Vision gezeigt und hat alles, wurde auch alles abgemessen. Und jetzt führt der, der ihn führt, der Tourismusguide, den Gott ihm gegeben hat, führt ihn zur Tür des Tempels. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten. Stellt euch vor, dieses Slide ist wieder das Tempelgelände. Hier wäre Osten. Dann merkt, also hier fließt vom Tempel, also das ist Tempelgelände und in dem Tempelgelände gibt es den Tempel. Und da fließt Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels in Richtung Osten. Denn die vordere Seite des Tempels lag gegen Osten. Und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab, südlich am Altar vorbei. Also wenn das hier Osten ist, dann ist das natürlich Westen und dann ist das Norden und das ist Süden. Also er steht praktisch, die Sache fließt Richtung Osten und wenn das hier der Tempel drin ist auf dem Gelände, dann fließt das hier unten aus dem Tempel raus an irgendeiner Stelle nach Süden und dann fließt es hier nach Osten. Das sieht er. Das heißt, der Strom hat seine Quelle im Tempel. Das ist wichtig. Also da, wo Gott ist, beginnt der Strom. Da, wo der Thron Gottes ist, im Allerheiligsten oder im Heiligen, das ist von außen ja nicht sichtbar, aber auf jeden Fall im Haus Gottes, wo Gott wohnt, da hat dieser Strom seinen Ursprung. Und das wird nachher auch aufgegriffen, deswegen hat er Kräfte, die kein normaler Fluss hat. Keiner kann das leisten, was dieser Fluss leistet. Und er führte mich hinaus durch das Tor im Norden und brachte mich außen herum zum äußeren Tor im Osten und siehe, das Wasser entsprang an seiner südlichen Seitenwand. Also jetzt gibt es ein Tor und jetzt wird er rausgeführt. Und der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in der Hand und er maß 1000 Ellen, also 500 Meter. Und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es bis an die Knöchel. Also, nach 500 Metern bis hier. Okay? Und er maß abermals 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es bis an die Knie. 500 Meter Knöchel, 500 Meter Knie. Und er maß, also nach einem Kilometer ist das Knie tief. Und er maß noch 1000 Ellen und ließ mich durchs Wasser gehen, da ging es bis an die Lenden. Nach 1,5 Kilometer geht es bis an die Lenden. Da maß er noch 1000, da war es ein Strom, dass ich nicht mehr hindurch konnte. Also es war jetzt von hier bis hier gewachsen, innerhalb von 2 Kilometern. Wie lange brauchst du, wenn du 2 Kilometer gehst? Wie lang? 20 Minuten. 20 Minuten, ja, mit ein bisschen Messen zwischendurch und noch diesen Durchwarten, sagen wir eine halbe Stunde, ja, mehr ist das nicht. Halbe Stunde kann man easy machen, ne, halbe Stunde. Und in dieser halben Stunde passiert was, ne, der führt ihn da durch, denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte. Also praktisch an irgendeinem Punkt ist er dann eben nicht mehr durch. Und das war Teil der Lektion, ja. Das ist ein gewaltiger Strom hier, der innerhalb von 2 Kilometern so mächtig ist, dass ein Mensch es einfach nicht durch kann. Das ist zu kräftig, ja. Der würde weggetragen werden von der Kraft des Stromes. Und er sprach zu mir: Hast du das gesehen, Menschenkind? Ich finde das so cool immer in Hesekiel, diese Frage an ihn, ne? Du Menschenkind. Und die Frage ist natürlich, warum nennt Gott ihn immer Ben Adam? Warum nennt er ihn Sohn Adams? Warum nennt die ganze Zeit nennt ihn Sohn Adams? Und das ist halt die Berufungsvision. Er hat die 4 Cherubim gesehen, die trugen den Thron Gottes. Und der Thron Gottes war über der Feste, welches den Himmel repräsentiert. Also der Thron Gottes war noch über. Die Cherubim repräsentieren mit Stier, Adler, Löwe und Mensch den Planeten Erde als Wohnbereich. Und dann gibt es über diesen Wohnbereich, gibt es den Himmel praktisch, der auch jenseits dessen ist, wo die Vögel fliegen. Und dann über der Rakia, über dieser Feste, ist der Thron Gottes. Und auf dem Thron saß einer, der aussah wie du und ich. Das war halt der Hammer. Gott offenbart sich als Mensch in Hesekiel 1. Wie, er sagt immer, es sah so aus wie und so weiter, aber das muss ja so sein, weil 1. Mose 1 hat Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Und wenn Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat, dann sehen wir uns ähnlich. Ja? Es gibt eine Gestalt, die wir nicht sehen dürfen, sonst würden wir sterben. Aber wenn es mal so weit kommt, dass wir ihn sehen, werden wir sehen, wir werden die ganze Zeit ein Abbild von ihm. Und niemand im Himmel sieht absolut so aus. Wir sind cool. Als Menschen sind wir Abbild Gottes. Und das wird eine coole Sache werden, wenn wir ihn sehen werden. Wir werden staunen. Und deswegen ist er hat Gott gesehen, der aussieht wie ein Mensch. Und dieser Gott nennt ihn Ben Adam, Sohn Adams, Sohn Adams, Sohn Adams. Adam selber war im Bild Gott geschaffen. In Lukas geht die Genealogie von Jesus zurück. Da heißt es, der war das, der war das, der war das, der war Adams, der war Gottes. Und damit wird Adam als Sohn Gottes impliziert, weil das war immer Sohn-Vater-Verhältnis. Das heißt, Adam war im Abbild Gottes geschaffen. Und so wie Adam ein Kind zeugte in seinem Abbild, hat Gott quasi nicht per Zeugung, aber per Erschaffung, hat dem Menschen eine Würde gegeben, die riesig ist. Und das ist halt cool, dass hier jetzt praktisch der Hesekiel von der Berufung her immer Menschenkind genannt wird und es geht um ein Heil für die ganze Menschheit. Dieser Strom ist natürlich relevant für Israel, aber wir wissen in den Propheten Jesaja, Jeremia und auch Hesekiel und den anderen Propheten, den 12 Propheten, auch Daniel, es gibt ein Heil, das darüber hinausgeht und das wird repräsentiert ja auch durch diesen Strom. Hast du das gesehen, Menschenkind? Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Jetzt haben sie also diese 30 Minuten Wanderung gemacht mit dem Messen und dem Durchgehen. Jetzt kommen sie nach 30 Minuten zurück und alles ist verändert. In 30 Minuten Vision ist da alles voller Bäume. Ne? Er ist praktisch gegangen, da war noch nichts, da war nur der Fluss und er geht da durch, wartet da durch und jetzt geht er weiter. Und als ich zurückkam, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Innerhalb von 30 Minuten, das ist nicht normal, Leute. Und das ist die Power von diesem Strom. Das ist Wasser des Lebens, das hat so eine Lebenskraft, dass das Unmögliche geschieht. Deswegen, wenn in Kapitel 36 dieses Wasser erwähnt ist, das Gott auf uns sprengt, ich meine, das beste Wasser, das er nehmen kann, finde ich in Hesekiel 47. Ja, das ist der Heilige Geist, Halleluja. Und das Tolle ist, er sprach zu mir: Dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Das ist jetzt der Spitzenhammer, Leute. Diese ganze Vision setzt die israelische Geografie voraus und lässt uns sprachlos staunen, was dieser Fluss kann, was niemand konnte. Das Tote Meer wird lebendig. Und das Fließen, das Hinausfließen, das Verbum, was dort gebraucht wird, für das Bewegen des Wassers teilweise, ist Yarad. Yarad im Hebräischen. Yarad. Eine Bewegung nach unten ist Yarad. Wenn man zum Beispiel einen Berg runtergeht, dann geht man so runter. Und der Beweg nach Jerusalem hoch zum Heiligtum ist das Hinaufgehen. Das Wort für die Pilgerreise in dem Psalm, das Wallfahrtslied, das ist das Hinaufgehen. Und das sind zwei Verben, die einfach im Hebräischen einander entsprechen. Wenn du einen Berg hochgehst, ist das Allah. Deswegen die Israeliten, wenn sie nach Israel einreisen aus irgendwo in der Welt, das nennt sich Aliyah, weil da ist der Gedanke verknüpft, nächstes Jahr in Jerusalem. Endlich dort, wo unser Zuhause ist. Das ist die Aliyah. Wenn ein Jude sich einbürgern lässt, nicht nur einen Kurzurlaub macht, sondern wenn er sagt, ich verlasse jetzt die USA oder Südafrika oder was, wo meine Eltern mich geboren und aufgezogen haben, dann ist es die Aliyah. Und hier ist jetzt das umgedreht. Es kommt von oben kommt Yarad. Deswegen heißt der Jordan Jordan. Da ist dieses Verbum drin. Jeder Fluss geht nach unten. Jordan heißt einfach der nach unten gehende. Yarad ist der Fluss, jeder Fluss, alle Flüsse müssen von oben nach unten gehen. Aber das jetzt kommt hier praktisch, zu dem Namen kommt etwas dazu. Was ist das Besondere am Jordan? Ja, es gibt wenige Flüsse, die nicht ins Meer gehen. Das ist so tief, der geht wirklich so tief runter. Der geht nicht ins Mittelmeer und der geht nicht in ein anderes Meer. Und deswegen ist das Tote Meer das Tote Meer. Weil der hat das Salz da reingekarrt ohne Ende und deswegen, da kann nichts leben. Da können keine Fische leben. Und diese Vision zeigt das Ende vom Toten Meer. Und das ist der Grund, warum Johannes im Jordan tauft, Leute. Das Salz ist das, was das Tote Meer tot gemacht hat. Es können keine Fische existieren. Du kannst darauf legen, ich war da, ich habe mich darauf gelegt, musst aufpassen, was mit deinen Augen passiert, dass das Salz nicht ins Gesicht kommt. Da kannst du dich hinlegen, kannst Zeitungen lesen, wenn das einer will. Ja, das ist so dicht, das Salz macht alles tot, da leben keine Fische. Und jetzt kommt dieser Strom Gottes, der kommt dahin und überall, wo er hinkommt, verwandelt sich das Tote ins Lebende. Was für ein Bild. Ja, was für ein Bild. Das ist super, super cool. Hier steht das auch. Ne? Das Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Hier kommt jetzt die Stichworte Heilung, gesund werden, Heilung. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben und leben. Heilung und Leben. Wir haben jetzt das Wasser nicht zur Reinigung, sondern hier ist die lebensspendende Kraft dieses Wunderwassers, des Wunderwassers Gottes, wo dieses Wasser hinkommt, da werden Tote lebendig. Da wird das Tote Meer lebendig, da wird das Tote Meer zu einem Meer voll von Fischen. Coole Kiste, Leute. Ach, ich freue mich so über das Thema. Stellt euch mal vor, ja, die Wüste wird zum Garten Eden. Menschen, die Gott nicht kennen, werden in Erweckung in der Kraft der Gnade Gottes zu Menschen, die ihn lieben und von freiwillig ihm folgen und freiwillig seine Gebote halten und ihn anbeten und bereit sind, wie die Leute von Offenbarung 15, wenn es Gottes Wille ist, dass sie lieber für ihn sterben, als ihn loszulassen. Und das ist verursacht durch ein Riesenwunder Gottes. Wir sind alle Sünder, alle. Römer 1, 18 bis 23. Alle Juden, alle Heiden, alle sind Sünder. Keiner sucht Gott. Und wo dieses Wasser hinkommt, werden Menschen verwandelt. Da werden Blinde sehen, Taube hörend, Aussätzige rein, Lahme gehen, Tote stehen auf. Und die Toten, die auferstehen, das ist halt auch geistlich. Wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm die Fischer stehen. Von En-Gedi bis nach En-Eglayim wird man die Netze zum Trocknen aufspannen, denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer. Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern man soll Salz gewinnen. Ist natürlich auch gut. Ich meine, Salz war immer teuer. Lüneburg, ne? Die sind reich geworden durch Salz. Und der gute Effekt, dass alles lebendig wird, das tote Meer lebendig wird, soll nicht geschmälert werden dadurch, dass das Essen fade wird. Ja, wir haben immer noch Salzquellen. Also Gott lenkt den Meer dort, das Wasser dorthin, wo er will. Und an dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen und ihre Blätter werden nicht verwelken. Und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Das ist der Grund. Das Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihr Blätter zur Arznei. Natürlich macht es Klingeling bei den Bibellesern, dass sie sagen, das haben wir doch schon mal irgendwo gehört. Und diese Vision aus Hesekiel 47 wird in Offenbarung 22, 1 und 2 und 17 aufgegriffen. Hier heißt es, und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Wir werden gleich sehen, das ist derselbe Strom. Und jetzt wissen wir, wo der Strom seinen Ursprung hatte, auch in der Vision in Hesekiel, obwohl er da nicht reingucken konnte. Er konnte nur sehen, die Quelle ist im Tempel. Und jetzt wissen wir, sie war tatsächlich bei der, Jeremia hat vorher gesagt, die Bundeslade wird nicht mehr gemacht werden. Die Bundeslade war irgendwann verloren gegangen und deswegen Hesekiel spricht vom Tempel und lässt das Innere sozusagen, das Innere lässt er das Innere sein. Und er hat ja Gott gesehen in Hesekiel 1, er hat das Reale gesehen, nicht das Abbild. Er sieht, das Wasser kommt aus dem Heiligtum. Und jetzt sieht Johannes noch weiter. Er sieht das himmlische Jerusalem, das Urbild, das Original, die ewige Stadt, die uns bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Und Matthäus 25, und da sieht er, dass dieser Strom beim Thron Gottes des Vaters und des Lammes ist. Da ist die Quelle. Und wir notieren das. Diese Quelle ist dort. Ups. Er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Also es ist ein Thron und der Vater, der auf dem Thron sitzt und das Lamm, sie sitzen auf demselben Thron. Das sagt der Herr auch mal in der Offenbarung, wie ich überwunden habe und gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Es ist ein Thron, es ist ein Gott, es ist eine Herrschaft des dreieinigen Gottes. Und das Bild ist natürlich super cool, wenn Gott der Vater und der Sohn auf dem Thron sitzt, der hier Lamm heißt, weil er für alle gestorben ist, und das Wasser selber ist der Heilige Geist, dann hast du ein super Bild von der Trinität. Es ist ein Schöpfer und Erlöser Gott, der uns das Leben bringt. Mitten auf der Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Das ist Hesekiel 47. Das heißt, im Neuen Testament wird Hesekiel 47 aufgegriffen und angewandt auf das himmlische Jerusalem. Und Vers 17, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer dürstet, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Hier wird dieser Strom Wasser des Lebens genannt. Und Offenbarung 7,16 ist eine Parallele. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen lebendigen Wassers und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Kontext hier ist ab Vers 9, dass Johannes Menschen sieht. Menschen ohne Ende. Unzählbar viele Menschen, die diesen himmlischen Palmsonntag feiern. Sonntag ist nicht erwähnt, das ist nur das Gegenstück. Alle weiße Kleider, alle Palmen in der Hand und alle haben einen Ruf. Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und dann wird das alles erklärt. Die kommen aus der großen Trübsal, die haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes und dient darum vor Gott und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und dann steht das hier, sie werden nicht mehr hungern noch dürsten, es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen lebendigen Wassers und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Auch der letzte Teil, beides ist aus Jesaja. Ich zitiere jetzt aber nur Jesaja, der erste Teil, der hier steht. Jesaja 49, 10. Kontext ist Knecht des Herrn. Der Knecht des Herrn ab Vers 1 redet und sagt, hört auf mich, aller Welt enden. Und dann sagt er, wer er ist. Und dann zitiert er, dass er ein sehr schweres Leben hatte und gedacht hat, das mache ich alles umsonst. Und dann hat aber Gott ihm gesagt, er wusste aber, Gott wird mich belohnen. Dann sagt Gott zu ihm, es ist zu wenig, dass du mein Knecht seist, die Stämme Israels zurückzubringen und Israel wieder aufzurichten. Ich habe dich auch zum Heil für die Nation gesetzt, dass mein Heil reicht bis an die Enden der Erde. Und dann wird das geschildert, wie er die Menschheit, er, der so verachtet war, im Sturm erobert. Wie in Vers 7 folgende in diesem Abschnitt Könige sich ihm ergeben und wie hochstehende Menschen ihn anerkennen als Herrn. Und dann kommt der Part, wo er sie alle wie ein Hirte führt. Und da heißt es, ihr Erbarmer wird sie weiden. Und ihr merkt, hier ist nur eins ausgetauscht. Ihr Erbarmer ist dort Gott in Jesaja 49, 10. Und hier ist es das Lamm. Und das Lamm ist genau der Knecht des Herrn in Jesaja. In Kapitel 53, Vers 6 und 7. Im Zentrum von diesem herrlichen Abschnitt ist er das Lamm. Wir gingen in die Irre, alle in die Irre wie Schafe ein. Jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Was passierte mit ihm? Eben wie ein Lamm, das verstummt vor seinen Scherern, tat er seinen Mund nicht auf. Und er wurde zur Schlachtbank geführt. Das ist das Lamm Gottes. Das heißt, ich bin so begeistert von der Offenbarung, das habe ich schon mal gesagt. Aber merkt ihr, wie hier diese Offenbarung Bibelexegese betreibt? Nicht mit Zitat von dem, der meint das, sondern er hat das alles gesehen. Und der Vers, der in Jesaja 49, Vers 10, genau dieselbe Aussage, Wort für Wort wird er zitiert, nur ein Wort wird ausgetauscht. Ihr Erbarmer, das ist Gott, wird ersetzt durch das Lamm. Und da hast du zwei Aussagen. Gott erbarmt sich über sie und rettet sie auf dem Wege seines Sohnes, Jesus Christus, der für sie gestorben ist als Lamm Gottes und der ihr Herr ist. Bitteschön. Und der kann das Wasser praktisch geben. Er ist der Täufer im Heiligen Geist oder er ist der, der in der Wüste weiß, wo es Wasser gibt und seine Leute zum Wasser führt. Das Wasser in Gottes Gegenwart. Ich habe mir jetzt mal erlaubt, von Luther 2017 abzuweichen, wenn es um Johannes geht, 7,37, weil die Einheitsübersetzung das genauso übersetzt, wie mir das gefällt. Viele Bibelleser lesen das und denken, die Ströme von lebendigem Wasser gehen vom Gläubigen aus. Die Luther-Übersetzung sagt dort eben, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers gehen. Und dann denken die, wer glaubt, der erlebt es, dass Ströme lebendigen Wassers von ihm ausgehen. Und das kann man so verstehen, aber man muss es nicht so verstehen. Und das wäre einzigartig, wenn der Text so wenn man ihn so verstehen könnte, wenn die anderen Texte von Johannes und von Jesaja sagen, dass es Gott ist, der das Wasser schenkt. Und auch Johannes erklärt es so. Die Evangelisten erklären ja ganz selten was. Also sie lassen einfach Jesus reden und die meisten Worte Jesu zitieren sie einfach fertig. Nur ganz selten erklären sie das und hier wird es erklärt. Am letzten Tage des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Punkt. Das ist der Unterschied zu Luther und allen möglichen standardprotestantischen Übersetzungen. Ich habe gemerkt, wenn man die Übersetzung haben will, die ich möchte, ist es katholisch. Einheitsübersetzung, Jerusalemer Bibel, neulich hatte ich einen Hausbesuch gemacht, die Person hatte eine Jerusalemer Bibel, wir haben quer durch die Bibel gelesen, da kam der Vers auf und dachte, was, so steht das da? Ich habe mir eine Notiz gemacht, wenn ich das mal zitiere, zitiere ich es nach der Jerusalemer Bibel, die auch gute Anmerkungen hat, aber die gab es nicht online umsonst. Und hier die Einheitsübersetzung ist das. Das heißt, was dort Jesus macht, ist so, was er sagen will, ist, wer Durst hat, der komme her zu mir und es trinke, wer da glaubt an mich. So ist es im Griechischen. Das ist ein Zweizeiler und bei beiden Zeilen endet es mit dem Aufruf zu mir. Es passt auch zum Kontext, dass man den Punkt dorthin setzt. Und wenn ihr zurückgeht, hier Offenbarung 22, 17, auch von Johannes geschrieben, ganz ähnlich formuliert, hier, Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm. Und jetzt kommt's. Wen dürstet, der komme, wer da will, der nehme. Das ist auch ein Zweizeiler. Das ist derselbe Autor. Und das ist dieselbe Thematik, das ist derselbe Wasser, das heilige Wasser vom Heiligen Geist. Das ist, für mich ist der Fall sozusagen geklärt. Es gibt Bibelstellen, da frage ich mich, soll man es so verstehen oder so. Das ist für mich seit Jahrzehnten geklärt. Das heißt aber auch, wer Durst hat, der komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und das heißt, die Schrift redet hier von Jesus. Und das Zitat entspringt Jesaja 55, Vers 1. Jesaja 55, Vers 1. Dort hat man, das ist nicht direkt ein Zitat, aber es ist ziemlich genau das, was Jesus sagt, wenn ihr das aufschlagt. Und bei Jesaja gibt es eine Gruppe von Stellen zum Wasser. Und Jesus hat hier am letzten Tag des Festes, das war das Laubhüttenfest, das hatte 8 Tage. Und wir wissen aus jüdischer Literatur, dass die Juden am 8. Tag, das war der größte, das war der feierlichste, da gingen sie zum Teich Siloah und schöpften Wasser. Und mit dem Wasser in einer heiligen Prozession gingen sie vom Teich Siloah zum Tempel und gossen das Wasser aus als Trankopfer im Tempel. Und dabei rezitierten sie Jesaja 12. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Natürlich alles auf Hebräisch. Und Jesaja 12 ist ein Zusammenhang mit Jesaja 11,1 bis 12,6. Es geht um den Messias. Und wenn der Messias kommt, an dem Tag, so fängt Kapitel 12, Vers 1 an, und Jesus stellt sich hin ganz frech. Und das hat ihm fast sein Leben gekostet, weil an dem Tag wurde die Tempelpolizei geschickt, um ihn jetzt festzunehmen. Aber die gingen hin, kamen zurück. Warum habt ihr dich festgenommen? Noch nie hat ein Mann geredet wie der. Der Geist Gottes wollte es nicht zulassen. Aber ihr merkt, diese Einladung war Jesus so wichtig, dass er sein Leben riskiert hat. Die Brüder haben gedrängt, wenn du öffentlich gelten willst, Kapitel 7, Vers 1 folgend, er musste dahin, ja. Und dann ist er inkognito hingegangen und hat mit, sozusagen, dann hat er sich hier hingestellt und auf einmal seine Identität preisgegeben, hat gelehrt im Tempelbereich. Und das ist der Heilandsruf in Johannes. In Matthäus ist es so, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken und so weiter. Das ist der Heilandsruf in Johannes. Und es kostet ihn sein Leben. Er wurde da nicht festgenommen, aber das sagt Johannes. Er erklärt das. Damit meint er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben, denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und die Verherrlichung bei Johannes ist der Tod am Kreuz, plus Auferstehung, plus Himmelfahrt, plus Pfingsten. Aber das Entscheidende ist der Tod am Kreuz. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt und er stirbt, so bringt es viel Frucht. Wenn ich erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen. Das ist dort der Kontext. Das heißt, Jesus war hier nicht nur mutig, sondern er setzt voraus, was er hier sagt, ist, ich bin der Fels. Das war das Laubhüttenfest, da hat man gefeiert, wie Gott sie 40 Jahre lang in der Wüste versorgt hat mit Manna und wie er, wenn Not war, mit Wasser, ihnen auf wunderbare Art und Weise Wasser gegeben hat. Und das waren zwei Wunder, die geschahen. Einmal hat Mose den Fels mit seinem Stab, dem Stab Gottes, dem Stab Aarons, dem Stab des Mose, geschlagen und Wasser kam raus. Das zweite Mal sollte er reden. Und das hat er nicht gemacht. Er hat wieder geschlagen und deswegen durfte er nachher nicht ins verheißene Land. Das heißt, was Jesus hier sagt aus seinem Innern, ist wörtlich aus seinem Bauch. Das ist im Griechischen dieses Wort. Leider habe ich keine Übersetzung gefunden, die mir das wörtlich gibt, also muss ich es euch so sagen. Das ist der Bereich, der wird zum Essen und Trinken benutzt und der wird auch benutzt für die Sexualität. Also es ist dieser Bereich und er wurde hier in diesem Bereich gestochen von dem Soldaten. Als sie aber zu Jesus kamen, sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit einer Lanze in seine Seite, sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und das sind die beiden Ströme, die uns retten. Das Blut fließt immer noch auf dem Wege des Abendmahls und der Verkündigung des Evangeliums. Da steht in Offenbarung 7, sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. In Sacharja 13, Vers 1, nachdem sie ihn erkennen als von ihnen durchbohrten, das wird hier dann auch in Johannes 19 zitiert, sie werden auf ihn schauen, den sie durchbohrt haben. Das ist Sacharja 12, Vers 10. In dem Augenblick, wo ganz Israel ihn erkennt, als du ihn durchbohrten, öffnet sich ihnen dieses Wasser des Lebens. Und es hat beide Funktionen. Das eine ist die Reinigung von Sünde und Befleckung. Das andere ist, es wird ausgegossen auf sie, der Heilige Geist, das Wasser des Lebens. Beide Bilder kommen im selben Text von Sacharja vor. Und ich will bedacht sein, alle Heiden zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind, aber über das Haus David und über die Bürger von Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und im Bild gesprochen kommt dieser Strom, der Paradiesstrom vom Thron Gottes des Vaters und Christi, der plätschert auf einmal runter vom himmlischen Jerusalem aufs irdische Jerusalem. Dann passt er an den Fluss ohne Ende und alle Juden werden erreicht. Oh, Leute, dieser Tag, den will ich erleben, den will ich sehen. Wir werden alle erreichen, das Herz aus Stein zerschmilzt unter der Kraft des Feuers, des Heiligen Geistes. Und sie fallen nieder vor ihm und sie beten ihn an und sie schreien um Hilfe und er hört sie und er rettet sie von ihren Feinden. Paulus sagt dasselbe, was Christus in Johannes 7, 37 bis 39 sagt. Ich will euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind und sind alle auf Mose getauft worden, in der Wolke und im Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Und praktisch Taufe ist hier auch erwähnt. Die Idee von Paulus, die alttestamentliche Taufe ist aus Ägypten raus. Und im Bild gesprochen stirbt man für das Leben in Ägypten. Man ist durch Schilfmeer durch und auf der anderen Seite hat man das neue Leben mit Blick auf den Weg zu Gott und den Bund mit Gott. Und damit man unterwegs am Leben bleibt, kriegt man geistliche Speise und geistlichen Trank. Die Speise ist Manna und Jesus sagt Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel gekommen ist. Da sagt er, ich bin Manna. In Kapitel 7 Johannes sagt er, ich bin der Fels und aus mir entspringt, wenn ich geschlagen bin und zerplatze, entspringt die Quelle vom Wasser des Lebens. Und das hat übrigens auch Jesaja. Er hat sogar das Bild, also diese Gruppe von Jesaja-Stellen, die ich erwähnt habe, beinhaltet sowohl den Gedanken, dass es der Heilige Geist ist, das ist Jesaja 44, Vers 3, ich lese das gerade mal, da heißt es, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre, ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Und in Jesaja 48 heißt es, geht heraus aus Babel, flieht von den Chaldäern, mit fröhlichem Schall verkündigt dies und lasst es hören, tragt es hinaus bis an die Enden der Erde und sprecht, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Sie litten keinen Durst, als er sie leitete in der Wüste. Er ließ ihnen Wasser aus dem Felsen fließen. Er spaltete den Fels, dass Wasser herauskam. Aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Und es ist kein Zufall, dass Christus in Jesaja 55,1 zitiert, weil das Schlagen des Felsens und sein Leiden ist Jesaja 53. Die Abfolge ist Absicht. Dass in Kapitel 53 das Lamm Gottes stirbt, und aus dem Lamm Gottes heraus kommt das Wasser und er stellt sich hin und sagt es in Johannes 7 auch, aus seinem Bauch, die Schrift sagt das, aus seinem Bauch. Der geschlagene Fels ist aufgeplatzt und das Wasser kommt raus. Jetzt gehen wir nochmal in Offenbarung 22, 1. Er sitzt auf dem Thron. Die Wunde im Auferstandenen blieb offen. Thomas konnte seine Hand reinlegen. Die Hand eines erwachsenen Mannes. Und Jesus sitzt dort. Und dieser Strom wird von Gott, dem Vater, gesandt. Aber die Quelle ist das Herz Jesu. Es ist irre. Dieses Herz, das in Liebe geschlagen hat, das ganze Leben, und als Dank dafür wurde er ermordet, hat sich geopfert. Und sozusagen, wenn ein Herz pulsieren könnte, würde es die Flüssigkeit immer noch rausschicken. Das ist jetzt überzogen, aber es ist im Sinne eines Stromes, ich glaube, das ist ein und derselbe Strom. Das Bild vom Wasser und das Bild vom Blut ist ein und derselbe Strom. Und das Bild vom Feuer des Heiligen Geistes. Die Idee ist, dass das die Kraft des Lebens und der Vergebung geht von ihm aus. Wir schließen mit einem Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir wünschen uns, dass dieses Wasser strömt überall in die Welt und dass es an Rothenburg nicht vorbeigeht und an Menschen in Rothenburg und im Kreis Rothenburg nicht vorbeigeht. Ich glaube an die Kraft deines Blutes. Ich glaube an die Kraft vom Wasser des Lebens. Ich glaube an die Kraft des Heiligen Geistes. Vater, wenn es möglich ist, dass du Wasser sprengst, um Menschen vom Götzendienst zu reinigen und ihnen das steinerne Herz wegzunehmen, bitten wir dich, tu es, auch unter uns. Und wenn du uns gebrauchen willst, um daran mitzuarbeiten, nimm du uns ganz und gar, Herr. Amen.